Unser Thema heute, himmlische Bodyguards, wonach wir uns sehnen, wenn wir an Engel glauben. Am Mikrofon begrüßt Sie Gregor Papsch. Sie bauen uns auf in Besinnungsbüchlein und sprechen uns von Wandkalendern Mut zu. Sie wachen tröstend über den Gräbern der Verstorbenen. Engel sind die Begleiter der Menschen, immer dann, wenn es extrem zu werden droht, im Leben wie im Sterben. Engel schützen und behüten. Für die meisten von uns sind Engel vor allem die Schutzengel, die wir als Kinder kennengelernt haben und die heute für immer mehr Erwachsene wieder wichtig werden. An Engel glauben auch Menschen, für die Gott und Kirche weit weg sind. Engel, Schutzengel, was sind das für Wesen? Was erwarten wir von ihnen? Und was verrät der neue Engelglaube über uns? Darüber wollen wir in diesem Forum sprechen. Ich begrüße Karl-Josef Kuschel. Er ist emeritierter Professor für Theologie der Kultur und des interreligiösen Dialogs an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Tübingen. Professor Sebastian Murken ist Psychotherapeut und Religionspsychologe an der Universität Marburg. Und ich begrüße den Kulturwissenschaftler Dr. Uwe Wolf. Er lehrt literarisches Schreiben an der Universität Hildesheim. Daneben hat er eine stattliche Anzahl von Büchern über Engel und von Engeln veröffentlicht. Herr Wolf, Engel sind reale Gegenwart, haben Sie einmal gesagt. Was meinen Sie damit?
Ganz real in der Seelengeschichte der Menschen, also in der Biografie von Menschen, ganz real als Objekte der Kunst und der Kultur, eben der Erfahrung und der Kulturgeschichte.
Sie glauben an Engel, dabei sind Sie ja evangelisch. Martin Luther hätte doch mit Ihnen geschimpft,
oder? Ja, das ist ein uralter Aberglaube, der einfach nicht auszutreiben ist, auch aus den evangelischen Kirchen. Luther hat jedes Mal zum Michaelistag, zum 29. September, über die Engel gepredigt. Und von ihm gibt es diesen wunderbaren Abend- und Morgensegen, wo er den Engel anruft. Also man kann evangelisch sein und trotzdem an die Engel glauben, aber ich habe eine katholische Seele, das will ich wohl gestehen.
Herr Murken, glauben Sie an Engel?
Ich glaube an Engel als innerpsychische Wirklichkeit und als Religionspsychologe ist genau das, was mich interessiert. Was macht die Religion mit den Menschen? Was machen die Menschen mit der Religion? Dazu ist es nicht nötig, an Engel als ontologisch wahre Wesen da draußen zu glauben. Das tue ich nicht.
Darüber werden wir in den nächsten 44 Minuten ausführlicher noch sprechen. Herr Kuschel, wie ist das bei Ihnen? Gibt es Engel auch ganz real in Ihrem Leben?
Nein, die gibt es nicht. Ich glaube an Gott und ich glaube an seinen Gesandten, Jesus Christus. Das ist für mich das Zentrum. Aber auch ich kann ja nicht übersehen, dass sowohl in meiner Kindheit Engel eine wichtige Rolle spielen, als auch bei ungezählten Menschen. Über die Empirie werden wir uns dann unterhalten. Engelvorstellungen vorhanden sind. Und da ist für mich die entscheidende Frage, was drückt sich in dieser Symbolsprache aus? Mit welchen Menschen haben wir es zu tun, die sich an Engelsvorstellungen binden in ihrem Leben? Das möchte ich verstehen. Nicht urteilen, sondern verstehen.
Symbolsprache, das ist schon ein gutes Stichwort. Fangen wir vielleicht mit dem Naheliegendsten an. Warum, Herr Murken, haben gerade an Weihnachten die Engel derart Hochkonjunktur?
Zum einen sind die Engel ein urchristliches Symbol und bieten damit die Anbindung an das Weihnachtsfest. Zum anderen, und das ist das, warum sie so attraktiv sind, sind sie relativ unaufgeladen theologisch und durch ihre Repräsentanz in der Kunst, in der Musik, können sie von vielen Menschen besetzt und als Ausdruck der Transzendenz angesehen werden, ohne sich auf einen bestimmten theologischen oder religiösen Inhalt damit festzulegen. Hinzu kommt, dass es die Engel, so wie sie auch vermarktet werden in vielfältiger Form, natürlich auch einen dekorativen Aspekt haben und somit, das ist etwas, was man nicht unterschätzen darf, auch ein ideales Geschenk sind.
Wir sehen das ja gerade an Weihnachten. Engel stehen dann für das Licht, für das Leuchten. Mögen wir sie deshalb so gern, Herr Wolf, wenn es dunkel wird, auch im übertragenen Sinn, wenn wir also besonders schutzbedürftig werden?
Ganz gewiss, denn der Schutzengel, er tritt ja auf in Grenzsituationen des Lebens. Mir ist aber wichtig, dass wir das ergänzen, was Herr Murken gesagt hat. Engel gehören ja nicht nur in den Kontext der Weihnachtszeit, sondern sie sind in allen Phasen des Lebens und damit auch des Jahres gegenwärtig. Und auch die Muslime glauben ja daran, dass Engel Gottes eingegriffen haben in die Weltgeschichte. Der Engel Gabriel, der zu Maria kommt, um die Geburt Jesu zu verkündigen. Er tritt als Gabriel oder Djibril im Arabischen auf und überreicht Mohammed die heilige Urkunde, den Koran. Also diese interreligiösen Kontexte sind mir ebenso wichtig wie der Realismus. Wenn Herr Murken sagt, sie sind innerpsychische Wirklichkeit, kann ich ihm vollkommen zustimmen. Aber dann zu folgern, sie sind keine Realität im metaphysischen Sinne, das erscheint mir unlogisch zu sein. Denn das, was in der Seele ist, ist doch real.
Lassen Sie uns vielleicht doch noch kurz bei der Weihnachtsgeschichte bleiben, Herr Kuschel. Da sind die Engel in erster Linie himmlische Boten. Sie zeigen sich kurz, bleiben geheimnisvoll, sind nicht greifbar. Sie sind sozusagen näher am Himmel als am Menschen. So sehen wir das ja auch in zig Darstellungen in der Kunstgeschichte. Wo stehen denn die Engel zwischen Mensch und Gott?
Nun, religionsgeschichtlich hat sich da natürlich sehr viel entwickelt. Und es wurde auch immer verfeinerter, sozusagen die Vorstellungen. Also ein ganz wichtiges Bild ist ja das von dem himmlischen Hofstaat, das gewissermaßen Gott umgibt. Und innerhalb dieses Hofstaats gibt es auch noch Hierarchien von Engel. Da gibt es eben die Erzengel, Gabriel gehört dazu, Michael gehört dazu, Raphael. Und dann gibt es eine ganze Reihe von Dienstengeln. Also das sind alles menschliche Bilder. Wir sprechen ja von anthropomorphen, also menschengestaltige Bilder, wie man sich das Unanschauliche veranschaulichen kann. Das Entscheidende ist ja, dass diese eben biblischen oder koranischen Engelvorstellungen, darauf wurde ja schon mit Recht hingewiesen, auch im Koran haben wir Engelvorstellungen, ja ihren Sinn haben, auf Gott zu verweisen. Sie haben keine eigenständige Funktion. Der Engel Gabriel in der Geburtsgeschichte bei Lukas verkündet die Ankunft des Messias Christus. Er hat eine ganz klare theozentrische Funktion und auch die Engelserscheinungen vor den Hirten während der Nachtwache, also der betlehemischen Nacht, preisen ja nichts anderes als Gottes Größe, als Gottes Herrlichkeit, Gottes Licht und verkünden den Weltfrieden, der mit der Geburt des Messias eingetreten ist in die Welt. Also die biblischen und koranischen Gottesvorstellungen haben eine streng theozentrische Funktion. Sie sind also gewissermaßen Fingerzeige auf Gott hin. Was ganz anderes ist dann die Verselbstständigung, die wir ja erleben im säkularen Kontext, die Verselbstständigung von Engelsvorstellungen, etwa für psychische Prozesse innerhalb des Menschen. Das würde ich gerne auseinanderhalten.
Engel verweisen auf Gott, haben Sie gerade gesagt, Herr Kuschel. Ist das noch die Rolle, die die Engel heute einnehmen? Sind das noch die Engel, an die die Mehrheit der Menschen heute glaubt, Herr Murken?
Ich glaube, der Glaube an Engel ist sehr entkonfessionalisiert, hat sich frei gemacht von theologischen Vorstellungen, die natürlich irgendwo im Hintergrund sind. Aber wenn Sie die moderne Engelliteratur angucken, ist das etwas, wo wir mit Verblüffung feststellen, dass zum Teil Gott überhaupt nicht mehr vorkommt. Es geht darum, Engel anzurufen im Sinne von Dienstleistern, die Wünsche erfüllen. Und es ist eine große Überlappung festzustellen mit einem gesundheits-wellness-orientierten Selbsthilfemarkt. Insofern haben die Engel die Funktion, das Individuum zu unterstützen, sich selbst, seine Bedürfnisse und seine Perspektiven optimal zu entwickeln. Und in diesem Sinne ist eine Entkopplung von einem biblischen oder koranischen Konzept mit dem Verweis auf Gott ganz klar festzustellen. Es wird als eigenständige Größen gesehen, die als Dienstleister zur Verfügung stehen.
Ja, und das würde ich gerne verstehen. Helfen Sie mir, das zu verstehen. Was ist da passiert in Menschen? Auf der einen Seite leben wir in einer Zeit der radikalen Entmythologisierung, wie man sagt, nicht wahr? Wir leben in einer Zeit der Raumfahrt, wir leben in einer Zeit der Technik, in einer Zeit der Industrie, also wo unser Weltbild, unsere Wahrnehmung und Deutung von Welt verwissenschaftlich ist, rationalisiert ist. Und auf der anderen Seite, sagen Sie, passiert so etwas wie eine Remythologisierung, könnte man sagen, oder Remythisierung in einem Bereich, der sich abgekapselt hat. Was ist da passiert? Wofür brauchen Menschen diese Zwischenwesen? Vor allen Dingen, wenn wir dann noch über das Thema sprechen, Kommerzialisierung auf einem Engel-Ratgebermarkt, Orakelkarten und all dieses, das. Erklären Sie mir, wie geht das beides zusammen? Die Entmythologisierung und Verwissenschaftlichung auf der einen Seite und diese Remythisierung, die wir in dieser Bildersprache haben.
Ich denke, es passt eigentlich sehr gut auf diese Situation, die Sie ja sehr zutreffend beschreiben. Denn einerseits ist das theologisch-dogmatische Weltbild, was Konfessionen darlegen, in Verbindung mit unserem Weltwissen, mit einer naturwissenschaftlichen, rationalen Welt, oft unplausibel, unkompatibel und wir wissen nicht so recht, was damit anfangen. Auf der anderen Seite ist es ja nicht so, dass eine Vernaturwissenschaftlichung des Weltbilds dazu führt, dass es sowas wie spirituelle Bedürfnisse nicht mehr gibt. Die Menschen haben die Grundfrage, die sie schon immer beschäftigt haben, auch heute. Was soll das Ganze? Woher kommen wir? Was ist der Sinn des Lebens? Was kommt nach dem Tod? Gibt es eine Kraft hinter dem, was wir sehen? Diese Fragen bleiben bestehen, aber die Antworten wandeln sich.
Herr Wolf, Sie haben ja einige Bücher zum Thema Engel geschrieben, das große Lexikon der Engel zum Beispiel. Laut Umfragen glauben inzwischen mehr Menschen an Engel als an Gott. Wie ist das zu erklären? Was ist die neue Aufgabe der Engel?
Ich würde es nicht so kritisch sehen wie Herr Murken und Herr Kuschel und von einer Individualisierung des Glaubens sprechen. Tatsache ist, dass die traditionellen Vermittlungswege von Gott, wie sie die Kirche oder die Synagoge oder die Moschee in den anderen Religionen zum Auftrag hat, dass es dort ganz große Vermittlungsprobleme gibt. Die gab es aber zu allen Zeiten. Immer dann, wenn institutionalisierte Religion in die Krise gerät, warum auch immer, treten Engel auf. Das ist bei den alten Propheten schon so. Und die Individualisierung ist genau das, was die Engel im Positiven, so würde ich es sagen, leisten, dass sie jenseits von allen dogmatischen Fragen dem Menschen sagen, Gott ist bei dir, egal in welcher Konfession du dich zu Hause fühlst oder vielleicht auch sogar in welcher Religion. Die Engel sind übergreifend. Andererseits aber sind sie eben doch viel mehr als nur Bild und Symbol. Ich kann Herrn Kuschel nur zustimmen, wenn er sagt, Engel verweisen auf Gott. Das wird ja gerade in der Weihnachtsgeschichte auch deutlich. Die himmlischen Herrscharen, die sozusagen vor Ort sind. Die sind nicht in der Synagoge, nicht im Tempel, sondern vor Ort bei den Hirten auf dem Felde. Da sind sie die Streetworker Gottes, damals wie heute. Und was sie den Menschen beibringen, ist der Gesang, das Gloria. Ehre sei Gott in der Höhe. Da kommt das zum Ausdruck, was Herr Kuschel gesagt hat. Und jetzt ist für mich das Entscheidende. Dieser Lobpreis Gottes, der hat ja seinen Ort. Denn das Gloria wird in den Kirchen gesungen. Genauso wie das Sanctus. Das sind zwei Engelgesänge. Das heißt also, ich bin ganz gewiss, der liebe Gott bedient sich der Engel, um Menschen in einer Situation der Krise, wie wir sie jetzt erleben im Christentum, abzuholen und wieder zur Mitte, das heißt zu sich und Christus zurückzuführen.
Ja, ganz einverstanden. Was ich eben zunächst einmal einräume, ist ja dies. Sie sagten ja mal in einem Ihrer Schlüsselsätze gerade, Gott ist uns nahe. Also diese Sehnsucht danach, selber Gott zu spüren, ganz individuell, eben nicht abgehoben, nicht verdinglicht, nicht vergegenständlicht sozusagen in irgendwelchen geronnenen Traditionen, sondern Gott selbst ist mir nahe. Aber das ist doch der theozentrische Spitzensatz. Wofür brauche ich dann Engel, frage ich mich. Ich nehme das Faktum ja natürlich zur Kenntnis, dass Menschen sich sozusagen solcher Engelsbilder bedienen. Wie weit muss also die kirchliche Verkündigung, sage ich jetzt selbstkritisch, gerade auch als Theologe, wie weit muss die kirchliche Verkündigung von den Menschen abgerückt sein, dass sie Engel brauchen, um dieses Vakuum zu füllen? Das ist das, was ich nicht verstehe.
Na, ich denke, dass der Engel, wenn wir die Geschichte der Religionen, der Kunst, der Literatur, der Musik, wo ja immer Engel auch gegenwärtig sind, betrachten, genau diese didaktische Schlüsselfunktion hat. Er ist ganz bei Gott und ganz bei den Menschen. Er leistet das, was Kirche, was Schule, die Katechese, die Diakonie immer leisten muss, nämlich Gott und den Menschen, Himmel und Erde zu verbinden. Und es geht in der Tat um das, was Sie sehr schön gesagt haben, Gott ist nahe. Wir haben ja sowohl im Gotteslob, im katholischen Gesangbuch wie im evangelischen Kirchengesangbuch dieses wunderschöne Lied von Gerhard Terstegen. Gott ist gegenwärtig, lasset uns anbeten und in Ehrfurcht vor ihm treten, nach dem Vorbild der Engel. Darum geht es. Es geht um die Erfahrung, wie kann Gott wieder gegenwärtig werden. Und ich denke, dass die Engel dort eine ganz große Hilfe sind und sie waren es eigentlich immer. Wir entdecken, glaube ich, das, was immer schon Nothelfer Gottes war, nämlich die Engel. Wir machen gar nicht so neue Erfahrungen, sondern wir entdecken das Alte wieder. Aber es gab eine große Zeit der Engelvergessenheit. Dazu gehört auch meine Jugendzeit in den 60er, in den 70er Jahren. Da war es ja geradezu verboten, als Theologe von Engeln zu sprechen oder über Engel nachzudenken. Aber es gibt diese wunderbare Tradition der Rede von den Engeln und sie ist wiedergekommen.
Ich möchte genau darauf nochmal zu sprechen kommen. Herr Kuschel, warum brauchen wir Engel, um Gott nahe zu sein, haben Sie sinngemäß eben gefragt.
Aber
wozu, man könnte es auch anders formulieren, wozu Gott, wenn wir doch Engel haben?
Ja, wahrhaftig. Ja, da stellt ja alles auf den Kopf.
Ja, sozusagen. Weil die ja genau sozusagen das gewährleisten, was vielleicht der traditionelle Glaube an Gott eben nicht gewährleistet. Religiosität wird immer persönlicher. Mein Glaube, mein Engel. Ja. Umgekehrt heißt das, ich bin etwas Besonderes, ich bin einzigartig. Ja. Und das sozusagen als logische Konsequenz einer Gesellschaft, die gleichzeitig individualistisch ist und ein Bedürfnis nach Transzendenz hat.
Ja, ja, also das ist genau die Gefahr, die ich beschreiben möchte. Wie gesagt, ohne zu urteilen, sondern um die Zusammenhänge zu verstehen. Offenbar ist die kirchliche Verkündigung, die ja auf einem bestimmten Menschen- und Gottesbild beruht, nämlich zum Beispiel, jeder Mensch ist nach dem Ebenbild Gottes geschaffen. Oder um ein Koranwort zu zitieren, Gott ist uns näher als unsere Halsschlagader. Alle diese wunderbaren Bilder der Nähe Gottes sind offenbar in Vergessenheit geraten oder man glaubt nicht mehr an sie. Man hält das vielleicht nicht für möglich, weil man Gott in eine distanzierte, menschenferne Distanz gerückt hat. Dann wird der Satz doch fast grotesk zu sagen, ja, was brauche ich Gott, wenn ich die Engel habe? Dann ist die Engelwelt eine abgekapselte, abgesonderte Sonderwelt buchstäblich, an die ich mich binde, wo auch neue Abhängigkeiten entstehen. Und da sehe ich auch eine gewisse Gefahr. Wenn man in der Tat den Verweischarakter dieser Engelvorstellung auf Gott selber aufgegeben hat, wird das zu einer ja fast Sonderwelt, die an den Aberglauben grenzt.
Also ich glaube, mir wird das alles etwas zu theologisch, weil gerade diese Kategorie Glaube, Aberglaube oder was Gott will und wie es mit Gott steht, sind natürlich Dinge, die ich als Psychologe und Religionswissenschaftler, die außerhalb meiner Domäne und meines Zuständigkeitsbereichs liegen. Und ich kann natürlich verstehen, dass wenn man eine theologische Idee hat, man auf Engel anders schaut, als wenn man es erstmal psychologisch oder phänomenologisch tut. Ich finde, natürlich sind Engel schon immer etwas Individualistisches, aber man darf nicht verleugnen, dass das, was wir die letzten 20, 30 Jahre sehen in der modernen Engelliteratur, tatsächlich etwas Neuartiges ist, das zu verstehen ist auf dem Hintergrund einer Entkirchlichung, Entkonfessionalisierung und Individualisierung von Spiritualität. Lassen Sie mich dazu ein paar Gedanken sagen. Da ist ja zum einen die Frage, die Sie richtigerweise gestellt haben, warum nicht Gott, warum die Engel? Es ist in irgendeiner Weise in hohem Maße unintuitiv und plausibel, dass da ein Gott gleichzeitig und überall für alle Menschen da sein soll. Ja? Das ist etwas, das kann man hören, aber gleichzeitig irgendwie nicht so recht glauben, weil die Erfahrung ja auch zeigt, dass Gott offensichtlich nicht überall wirkt oder sein Wirken nicht überall gleichzeitig erlebt wird. Mit den Engeln, die in hohem Maße, im Neudeutsch würde man sagen, skalierbar, multiplizierbar sind, ja, hat man dieses Problem nicht. Ja, das ist sozusagen die geklonte Transzendenz. Ja.
Und dazu ein Engel für jede Lebenslage.
Genau. Dieser Ausdruck rückt mir die Sache nicht näher, macht mich noch misstrauischer.
Jeder hat den seinen, für sich individuell und dann auch noch mal multipliziert für die verschiedenen Lebenslagen. Yeah. Und wenn Sie diese Ratgeberliteratur angucken, die ja dann ihre Fortführung führt in solchen Bewegungen wie Wünsche an das Universum oder The Secret, wo es eigentlich nur noch darum geht, ein wohlwollendes Universum dazu zu bringen, die eigenen Wünsche zu erfüllen,
richtig,
dann haben Sie dort ein Phänomen, das eine grundlegende Neudeutung des Verhältnisses von Mensch zur Transzendenz beinhaltet. Mhm. Nämlich, das klassisch-biblisch-christliche ist ja letztlich auch das Dienen und Gehorchen gegenüber Gottes Wille. Und wer Gottes Wille spürt, lebt und ausführt, kommt ins Himmelreich. Ich vereinfache etwas. In der Umkehrung ist diese gesamte Engelliteratur, und Sie können das explizit an vielen Stellen nachlesen, im Kern darauf aus, zu sagen, die Engel sind dazu da, den Menschen zu dienen. Und der Mensch ist nicht der, der dient, sondern der Mensch ist der, der bedient wird. Und es gibt in diesen esoterischen Engelkreisen seit einiger Zeit zum Beispiel eine Zeitschrift, Engelmagazin. Und dort war es einmal für mich sehr sinnbildlich auf den Punkt gebracht, als in der Mitte auf einer großen Seite stand die 10 Angebote der Engel. Mhm. Und das war kontrastiert gegenüber den 10 Geboten Gottes. Engel machen Angebote, um die Bedürfnisse zu befriedigen und erlösen uns sozusagen davon, dass Religion auch einen Forderungscharakter hat.
Herr Wolf, und ist das ja, ich möchte, also wir, ich denke,
ich verstehe das.
Um es nochmal zusammenzufassen, das ist ja in der Tat eigenartig, während klassischerweise die Menschen Gott dienen, gedient haben, dienen dessen Boten als moderne Engel plötzlich umgekehrt den Menschen, Herr Wolf.
Ich denke, wir können alle das teilen, was Herr Murken über die moderne esoterische Literatur gesagt hat.
Keine Frage.
Aber ich möchte noch mal anknüpfen an das Bild, was Sie benutzt haben. Wie soll sich der Mensch vorstellen, dass dieser unendliche Gott, dieser Schöpfer von Himmel und Erde, dass er bei jedem dieser vielen Millionen und Milliarden Menschen ist? Wenn wir diese Frage ernst nehmen, dann sind wir im Bereich der Seelsorge und dort gehört unser Thema hin. Es geht hier um innerseelische Wirklichkeiten, wie Sie zu Recht sagen. Und diese innerseelische Wirklichkeit ist eben keine Illusion, sondern eine Erfahrung Gottes. Es geht um eine Achtsamkeit gegenüber den Spuren Gottes in der eigenen Biografie. Und es geht um spirituelle Kontexte. Der Engel ist ja immer verbunden auch mit Umwelt, also mit dem, was wir moderne Menschen des 21. Jahrhunderts leisten müssen, diese Welt als Einheit zu denken, ökologisch, politisch. Das Bild der himmlischen Chöre will ja dies ausdrücken, dass wir eine Einheit sind in der Vielfalt des Singens und Sagens. Und das ist einer der Hauptgründe, warum uns die Engel nahe sind. Diese esoterische Überhöhung des eigenen Ichs durch den Engelglauben, die verwerfe ich genauso wie Sie.
Vielleicht verwerfe ich sie gar nicht. Ich beschreibe sie und konstatiere sie. Ja. Verwerfen würde man sie ja nur dann, wenn man sozusagen eine Idee hat, wie es eigentlich ist. Ich betrachte das einfach als ein religions- und kulturgeschichtliches Phänomen und versuche es eben auf dem Hintergrund des Zeitgeistes und unserer sich wandelnden Kultur zu verstehen.
Herr Murken, würden Sie gerne einen anderen Begriff für Gott setzen?
Ich würde überhaupt keinen Begriff für Gott. Also ich bin Religionswissenschaftler und sehe in dieser, sozusagen im Sinne des Vergleichs, dass natürlich die unterschiedliche Kulturen zu unterschiedlichen Zeiten sehr unterschiedliche Symbolsysteme entwickelt haben. Mhm. Engel würden religionswissenschaftlich unter die Kategorie der Zwischenwesen fallen. Zwischenwesen, Mittlerwesen gibt es in den verschiedensten Religionen und Kulturen, ob das dann Devas oder Geister oder Dämonen oder Bodhisattvas sind. Die Funktion ist immer ähnlich, zwischen einer absolut und oft schwer erreichbaren transzendenten Größe, Gott oder wie auch immer genannt, gibt es Zwischenwesen, die für die Vermittlung zuständig sind. Also insofern ist es in diesem systematischen Sinne etwas, was in allen Kulturen vorkommt. Mhm. Die interessante Frage ist tatsächlich, wie sich dieses ja auch im Christentum sehr unfixierte Symbolsystem des Zwischenwesens weiterentwickelt hat, verselbstständigt hat. Und wir müssen natürlich sagen, da würde ich Ihnen recht geben, dass dieser moderne esoterische Engelglaube zwar eine breite Flut von Selbsthilfeliteratur, Engelkarten, Engelessenzen, Engelchanneling hervorgebracht hat, aber dass es wahrscheinlich gar nicht so viele sind, für die das wirklich zentral wichtig ist, sondern dass es im Sinne dessen, dass man halt vieles mal anschaut und mitnimmt, viele erreicht hat, aber letztlich sich nicht in vielen verankert hat.
Ich würde gerne noch mal einen anderen Aspekt einbringen, gerade weil ich Ihnen beiden zustimme. Es geht um seelische Prozesse, es geht um seelsorgliche Fragen. Also wir wollen uns Gedanken machen über Menschen, die eben mit solchen Engelsvorstellungen leben und ihrem Leben auch einen Sinn geben wollen. Gut, aber es gibt ja auch die andere Seite von Engelsvorstellungen, auch religionsgeschichtlich vorhanden. Eben nicht nur den Engel, der eben Sinn stiftet, der hilft, der schützt, der bewahrt, der einen führt, nicht wahr? Sozusagen die gute Seite, die schöne Seite sozusagen der Engelvorstellung. Es gibt auch die andere. Es gibt die dämonische Seite, es gibt die abgründige Seite, es gibt auch die unheimliche Seite. Auch in den biblischen Berichten, ich erinnere an das Ringen des Urvaters Jakob in Genesis 32 mit dem Engel, der dort als Mann bezeichnet wird, mit dem er ringt die ganze Nacht, der ihm die Hüfte ausrenkt, sodass er als Versehrter aus diesem Engelskampf, der dann letztlich ein Gotteskampf war, herauskommt. Und es gibt diese ganze Linie auch eben sozusagen des schrecklichen Engels, bis hin eben zu einer großen Dichtung, mit der ich mich sehr viel beschäftigt habe, Rainer Maria Rilkes Dueneser Elegien. Jeder Engel ist schrecklich, also die Distanz dazu. Ich sehe also nicht, dass man das Engelsymbol einfach nur positiv ausbeuten kann, auch psychisch sozusagen nicht einfach nur auf die Wellnessseite verbuchen kann. Es gibt auch die Vorstellung eben sozusagen des Ringens mit dem Dämon in einem selber und natürlich auch in der Welt. Denken Sie an Dostojewskis großen Roman Die Dämonen. Nicht wahr? Das sind ja gefallene Engel in mythologischer Sprache. Und das, meine ich, gehört genauso dazu. Nicht nur die Wellnessseite, sondern eben auch die abgründige Seite.
Das ist ja ein ganz wichtiger Aspekt, Herr Wolf. Wo
bleibt ganz gewiss.
Der Teufel?
Und gerade
Luzifer, der gefallene Engel,
so
der gegen Gott rebelliert hat, der spielt bei diesem neuen Engelglauben, über den wir reden, nie eine Rolle. Ja, was soll der schon helfen? Was zeigt uns das, Herr Wolf?
Ich würde hier nicht von den Dämonen und von Luzifer sprechen. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Aber ich würde dem zustimmen, was Herr Kuschel mit Verweis auf Rilkes Duineser Elegien gesagt hat. Denn jeder Engel ist schrecklich. Nicht der Dämon ist schrecklich, sondern der Engel. Und Jakob kämpft am Jabok, also mit dem Engel Gottes. Es geht hier um die Erfahrung des Heiligen. Und das Heilige ist nach Rudolf Otto das Mysterium Tremendum et Faszinosum. Und wenn wir das hier betonen, dann haben wir, glaube ich, auch einen wichtigen Punkt, wo wir eine religiöse Sicht des Engels von einer esoterischen abgrenzen können. Denn der Engel kommt aus der Herrlichkeit Gottes. Und die Erfahrung der Herrlichkeit ist die Erfahrung des ganz anderen, was ich nicht bin. Und daher kommt der Schrecken. Und es kommt aber auch die Herausforderung, und die ist ja positiv, des Ringens. Wenn Jakob am Jabok ringt, dann gibt er damit sozusagen die Chiffre ab von dem, was Künstler in allen Jahrhunderten gemacht haben. Gerade der Jakobskampf ist von Paul Gauguin bis Marc Chagall. Wie wir alle wissen ja, dass das große Ursymbol auch künstlerischen Ringens nicht um ein esoterisches Gefühl von Wohlbehaltenheit, sondern um Wahrheit und Wahrhaftigkeit. Und ich denke, wenn wir diese Begriffe nutzen, das Wahre, das Echte, das Authentische, die letzte Wirklichkeit, dann sind wir sozusagen im Kernbereich unseres Themas.
SWR Forum heute mit dem Thema himmlische Bodyguards, wonach wir uns sehnen, wenn wir an Engel glauben. Jetzt ist ja schon mehrmals das Wort gefallen. Engel sind für viele die Schutzengel. Und da will ich doch jetzt einfach mal fragen, wer von Ihnen hat denn einen Schutzengel?
Also ich habe einen ganz gewiss und seit früher Kindheit und das ist mir wichtig.
Herr Wolf hat einen Schutzengel.
Ja, und ich will, wenn ich es kurz sagen darf, ich möchte gar nicht mich in den Vordergrund spielen, sondern das, was meine Mutter mir mitgegeben hat und das gehört zu unserem Thema, nämlich die Abendgebete. Guten Abend, gute Nacht, von Englein bewacht oder abends, wenn ich schlafen gehe, 14 Englein um mich stehen. Der Schutzengelglaube ist ganz tief verwurzelt mit den Anfängen der religiösen Erziehung.
Wer ist Ihr Schutzengel? Was macht er mit Ihnen? Reden Sie miteinander? Besprechen Sie sich? Entscheiden Sie zusammen? Nimmt er Ihnen Entscheidungen ab?
Der nimmt mir keine Entscheidungen ab und ich diskutiere auch nicht mit ihm, das lässt er gar nicht zu. Der Engel ist die Erfahrung der Anwesenheit Gottes, also die unbedingte Stimme, die eben auch dann schrecklich sein kann, weil sie meinem Willen widerspricht. Die Begleitung durch den Schutzengel ist die Begleitung durch ein Wesen, was Gott geschickt hat, was mich zu meiner innersten Bestimmung führen möchte.
Also ich kann das für mich nur gewissermaßen als symbolischen Ausdruck für eine bestimmte Erfahrung, die auch ich mache. Natürlich bin ich auch katholisch geprägt, kenne diesen Schutzengelglauben. Und ich will ihn auch gar nicht denunzieren, überhaupt nicht, sondern sagen, ich bin auch da hinausgewachsen aus solchen Vorstellungswelten. Manchmal sage ich auch ich, wenn ich knapp einem Unfall zum Beispiel entkommen bin, da habe ich einen guten Schutzengel gehabt. Eine Symbolsprache dafür, das ist glücklich ausgegangen. Da habe ich gewissermaßen den Finger Gottes gespürt, dass das glücklich war und nicht zu einer Katastrophe endete. Nein, ich bin der Meinung, für meine eigene Spiritualität, auch christliche Spiritualität, kann ich auf diese Vorstellungen gut verzichten. Ich vermisse daran nichts. Aber ich verstehe, dass man zum Beispiel im künstlerischen Bereich damit Erfahrungen ausdrückt, die man offenbar in andere Koordinaten nicht bekommt.
Herr Murken, was sagt der Psychologe zum Phänomen Schutzengel?
Schutzengel sind ein ganz mächtiges Symbol. Und wenn wir fragen, wofür sie stehen, dann muss man zum einen sagen, sie stehen natürlich im Kontext eines christlichen Symbol- und Referenzsystems dafür, du bist nicht alleine, ja, und vermitteln einen grundlegenden Optimismus, im Zweifel wird es gut gehen. Und das ist etwas, was psychologisch natürlich unglaublich wichtig ist. Positive Erwartung an die Zukunft, Hoffnung, das Gefühl, man wird gesehen, man wird gehalten und man ist nicht alleine. Das sind Grundbedingungen für ein positives Selbstwertgefühl und Zuversicht in sich selbst und das eigene Leben. Insofern sind sie auf dieser Ebene ein ganz mächtiges und wichtiges Symbol, das alles, was unsere Kultur liefert, letztlich verdichtet.
Ja, aber lieber Herr Kollege Murken, das ist ja nur die eine Seite, die Sie immer betonen mit der Engelsymbolik. Es gibt auch die Erfahrung des Negativen im Leben, des Scheiterns, auch der Ekelgefühle, der Abbrüche, das, was nicht versöhnbar ist. Auch die Erfahrung des Alleingelassenseins. Früher hat man von einer metaphysischen Obdachlosigkeit des modernen Menschen gesprochen. Oder Martin Buber spricht von einer Gottesfinsternis, die uns sozusagen unter unsere Zeit charakterisiert.
Da haben Sie völlig recht. Das sehe ich auch so.
Und ich sehe die Gefahr einfach, als Psychologe können Sie das natürlich viel, viel besser noch beurteilen. Ich sehe die Gefahr, wenn Menschen sich ausschließlich sozusagen auf solche Hoffnungssymbole einlassen, sie unfähig werden, dann auch mit dem Negativen umzugehen und das zu integrieren.
Ja, ich stimme Ihnen völlig zu. Diese ganze neuere esoterische Engelliteratur fokussiert ausschließlich auf die Phänomene Licht und Liebe.
Ja. Und all Wellnessgefühl, das positives, optimistisches Wellnessgefühl, ja.
Wird ein Stück verleugnet. Mhm. Und es steht mir nicht an zu sagen, wie es richtig wäre. Ich kann nur beschreiben, dass das natürlich auch seine Kosten hat, die Sie sehr klar benannt haben. Nämlich eine Verleugnung des Leidens, des Scheiterns, des Dunklen und damit letztlich eine Illusion erzeugen von nichts ist unmöglich.
Ich habe Herrn Morken in der Tat auch so verstanden, dass aus psychologischer Sicht Engel nicht nur dazu da sind, zu einem Wohlbefinden zu führen, sondern eben auch den Menschen ganz individuell dabei helfen, das Leben auch in seinen Nöten anzunehmen, ihm Sinn zu geben.
Ja, da haben Sie völlig recht. Ich würde gerne noch einen Aspekt ergänzen, der sozusagen für diese moderne Engelphänomenologie wichtig ist, nämlich die Genderfrage. Wir sind jetzt hier 4 Männer, müssen aber feststellen, dass das moderne Engelwesen ein überwiegendes Frauenphänomen ist. Es gibt Engelkongresse, es gibt eine Fülle von Büchern und die überwiegenden Anbieter, Autoren sind Frauen und die Konsumenten, soweit man das sagen kann, sind auch Frauen. Sodass es eigentlich ein Gender-Aspekt in dieser Frage steckt und wir uns fragen müssen, was bedeutet das denn?
Was bedeutet das denn?
Naja, man kann eben vielleicht einige Überlegungen anstellen, dass das auch im Sinne einer kulturgeschichtlichen Gegenbewegung eine Antwort ist auf eine sehr patriarchalische, männlich dominierte, autoritäre Religionsstruktur. Und das ist ja auch der Inhalt vieler dieser Schriften, dass eine Gegenbewegung ist, die sowohl strukturell als auch inhaltlich emanzipiert, Frauen emanzipiert. Du hast das Göttliche in dir selber. Du bist nicht von einem Priester, männlichen Gott, Bischof, was auch immer abhängig. Du kannst deinen Weg gehen. Das ist die Grundbotschaft. Vertrau auf dich, geh deinen Weg. Also das ist ja eine grundlegend emanzipatorische Botschaft in vielen dieser Schriften und Dinge. Und es gibt auch Frauen die Möglichkeit, selber religiöse Expertenschaft zu übernehmen. All diese Engel-Channelings-Angebote werden überwiegend von Frauen angeboten. Das heißt, sie haben hier auch letztlich die Möglichkeit, religiös autoritativ etwas weiterzugeben, was an anderer Stelle ja nicht so einfach ist.
Also ich möchte Herrn Morken da nur zustimmen, aber das Thema wieder zurückbiegen sozusagen in den kirchlichen Kontext und in die Seelsorge. Denn es ist in der Tat schon seit eh und je die Aufgabe der Frauen, der Mütter und der Großmütter gewesen, Religion in ihrer ursprünglichen Situation, nämlich der des Geschichtenerzählens, biblischer Geschichten, heiligen Legenden oder des Gebetes, an die nachwachsende Generation weiterzugeben. In der Tat, Engel ist ein Frauenthema und Engel hat etwas zu tun mit Achtsamkeit, mit Gottesnähe, auch mit Verletzbarkeit, auch mit dem Aushalten, also von ganz schwierigen Situationen. Wir sagen ja nicht per Zufall, sprechen wir von Engeln in Menschengestalt. Mutter Teresa von Kalkutta zum Beispiel oder Elsa Brandström, der Engel von Sibirien. Das waren Frauen, die sich engagierten in menschlich scheinbar aussichtslosen Situationen. Das heißt, in die Dunkelheiten des Lebens haben sie den Glauben an Gottes Gegenwart und seine Engel gebracht. Es ist ein großes Frauenthema, ja, ganz gewiss.
Emanzipatorisch gesprochen, Engel sind die besseren Männer.
Sind die besseren Menschen, wenn schon. Also,
ja, das nicht, würde ich auch sagen.
Das ist ja doch eine Botschaft, die also an alle gerichtet ist. Ja. Und es gibt in der Tat, wenn das zu einem Kritik an einem falsch verstandenen Patriarchat und vor allen Dingen zur Entfremdung führenden Patriarchat, ganz einverstanden. Es gibt in der Tat die Vorstellung, nicht wahr, dass Männer ihre Frauen verklären als Engel und sie dann reduzieren auf ihre Rolle sozusagen zu Hause, nicht wahr? Du bist mein Engel und das heißt also, ja, du beschützt mein Leben. Also Frauen einerseits idealisieren und andererseits funktionalisieren für Dienstleistungen. Und wenn da Engelsymbolik Frauen hilft, wie Herr Morken mit Recht sagt, ihren eigenen Weg zu gehen, selbstbewusst zu werden, achtsam zu sein auf ihr eigenes Selbst, auch ihren eigenen Weg individuell zu entwickeln und nicht nach patriarchalen Rollenmustern zu funktionieren, dann ganz einverstanden. Dann hat aber diese Engelsymbolik genau diese begrenzte Funktion. Und meine Sorge, ich sag's vielleicht nochmal ganz scharf, meine Sorge ist, dass wenn diese Engelsvorstellungen sich abkapseln, zu einer Sonderwelt werden, neue Formen von Abhängigkeiten, psychischen Abhängigkeiten, dann muss ich Sorge haben um Menschen, die sich abhängig machen von solchen Projektionen.
Aber wissen Sie, das Thema ist ja schon längst wieder in unsere Kirchen und gerade durch die Frauen zurückgekehrt. Das Thema ist in der Tat, wie Herr Murgen sagt, auch ein Gegenentwurf zu einer dogmatisch-patriarchalen Auffassung von Religion. Mit dem Engelthema kommt zum Beispiel ein Bewusstsein für die Sakramentenlehre, die Begleitung der Kinder in der Taufe, bei der Firmung oder im evangelischen Bereich bei der Konfirmation. Der Engel steht also im Kontext von Hochzeitsritualen, aber auch des Sterbesakramentes. Also was trägt, was begleitet mich, wenn mein Leben zu Ende geht? Und der Engel steht auch für ganz neue Formen der Erfahrung von Gemeinschaft und Gottesnähe. Zum Beispiel der ganze Bereich des meditativen Tanzes ist also von dem Engelmotiv durchdrungen.
Insofern, Herr Kuschel, ich würde gerne nochmal Sie verstehen mit dieser Sorge um die neue Abhängigkeit. Denn das ist mir noch nicht so ganz klar. Sagen Sie letztlich, wenn Abhängigkeit, dann bitteschön innerhalb der Kirche. Religiöse Systeme sind doch immer zu einem gewissen Grad Abhängigkeit und auch eine katholische oder protestantische Konfessionalität beinhaltet Abhängigkeit. Ich habe Sie jetzt so verstanden, Sie wollen keine abgekapselte Abhängigkeit, sondern wenn, dann innerhalb der Kirche in bewährter Tradition.
Nein, überhaupt nicht. Ich mache das kein Plädoyer jetzt für einen Rückgang ja in eine bestimmte traditionelle Kirchlichkeit, überhaupt nicht. Sondern ich sprach gerade ja über den säkularen Raum, also wo wir ja festgestellt haben, nicht mal mit dem Spitzensatz, was brauche ich Gott, wenn ich Engel habe. Ich lese, dass es Engelratgeberliteratur gibt, Orakelkarten und Seminare, dass Engeltherapeuten gibt. Also da hat sich eben außerhalb des kirchlichen Raums, und das sage ich durchaus auch selbstkritisch, das habe ich ja mehrfach betont, außerhalb dieses kirchlichen Raums eine eigene ja therapeutische Beratungswelt aufgetan. Und da sehe ich eben die Gefahr, dass wenn diese sozusagen Engelvorstellungen sozusagen für sich stehen, abgekapselt, abgespalten sind von ihren religiösen Ursprüngen, dass sie dann zu neuen Formen von auch psychischer Abhängigkeit bei den Patienten oder bei den Klienten führt, die auf solche Therapieangebote angewiesen sind.
Sehen Sie das denn auch, Herr Murgen, dass es von dem neuen Engelglaube vielleicht nicht mehr weit ist, bis hin zum spirituellen Bodyguard sozusagen, zum Coach für alle Lebenslagen, mein Schutzengel als Helfer auch bei Übergewicht?
Natürlich gebe ich Ihnen recht, dass die Gefahr dann besteht, wenn eine Abgabe von Verantwortung ein so extremes Ausmaß annimmt, dass die Selbstverantwortung nicht mehr im Blick ist.
Ja, das ist ein ganz wichtiges Stichwort, Autonomieverlust.
Richtig. Und ja, gleichzeitig, auch in meinen Fortbildungen und Seminaren, gibt es immer wieder Leute, die sagen, ja, dieser moderne Engelglaube ist ein Aspekt in meinem Leben, das ist durchaus hilfreich. Und auch ich bitte immer den Engel des guten Parkplatzes darum, dass ich einen Parkplatz finde. Mhm. Und meist klappt es. Und trotzdem sind diese Menschen in ihrem Leben voll funktionsfähig und treffen ihre Entscheidungen. Also in aller Regel ist es, wie man heute sagen würde, ein Add-on zum Leben und nicht etwas, das das Leben grundlegend bestimmt.
Sehen Sie das auch, Herr Wolf? Sie haben ja jahrelang Engelseminare geleitet. Auf welches Publikum sind Sie da getroffen? Sind das starke, sind das eher labile Menschen? Wie ist denn Ihr Eindruck gewesen?
Ich habe über viele Jahre in der Tat zum Beispiel im Loccumer Arbeitskreis für Meditation, veranstaltet von der Evangelischen Akademie Loccum, aber auch an anderen Orten Engelseminare gegeben, die religions- und kulturgeschichtlich orientiert waren. Das heißt, die Menschen, die dort kamen, wollten mehr als nur das, was Herr Murgen zu Recht kritisch beschrieben hat. Sie wollten etwas hören über den schon erwähnten Rilke und seine Beziehung zu den Engeln. Oder sie wollten den Faustprolog, wo die Engel vorkommen, erklärt bekommen. Und das Ganze aber dann doch nicht nur im kognitiven, analytischen Bereich belassen, sondern sie wollten es, wie man sagt, erfahrungsbezogen für sich selbst vergegenwärtigen. So habe ich mit einer Meditationslehrerin, der Äbtissin des Klosters Wenningsen, zusammengearbeitet, also eines evangelischen Klosters. Und wir haben versucht, sowohl tanzend, meditierend, als auch eben über die Vernunft uns diesem Thema zu nähern. Auf dem Hintergrund eben der Sehnsucht nach neuer religiöser Erfahrung der alten Tradition, der alten tiefen christlichen Tradition. Darum geht es mir, nicht die Welt der Religionen neu zu erfinden, nicht einem neuen Engelkult zu folgen, sondern das, was von den biblischen Engelgeschichten über die Lieder im Gesangbuch und im Gotteslob bis zu den Gebeten und bis zu den heiligen Legenden einfach Schatz unserer christlich-abendländischen Kultur ist, dies wieder neu zugänglich zu machen. Das ist mein Anliegen.
Aber ich will auch Sie fragen, Herr Wolf, ärgert Sie das nicht auch, was Herr Kuschel jetzt mehrfach schon kritisiert hat?
Dass, nein, ich habe nicht so viel Panik wie er. Das hängt vielleicht auch mit den Berufen zusammen. Yeah. Also Herr Kuschel hat sein Leben unter anderem als Universitätslehrer verbracht und ich war 20 Jahre lang in der Schule. Ich war Religionslehrer und habe Religionslehrer ausgebildet. Insofern musste ich schon von Berufswegen her eine größere Toleranz und Experimentierfreudigkeit haben. Ich denke, das sind unterschiedliche Mentalitäten auch und natürlich, ich teile diese Sorge. Kirche, wir sind ja beide Mitglieder der Kirche. Er ist Katholik, ich bin Lutheraner und Kirche hat die Aufgabe, nicht nur ein wohliges Gefühl von Geborgenheit zu vermitteln, sondern auch die Aufgabe, die Zeitgeister kritisch zu unterscheiden. Das ist auch Aufgabe des Religionsunterrichtes oder wenn ich jetzt als Kulturwissenschaftler an der Universität Hildesheim Religion und Kultur unterrichte, dann ist mir auch die Gabe der Unterscheidung sehr, sehr wichtig. Denn gerade weil mir das Thema heilig ist, weil ich an Engel glaube und weil ich jedem einen Engel wünsche, deshalb möchte ich nicht sozusagen den Mumpitz lehren. Ich möchte nicht Illusionen nachgehen, sondern ich möchte verantwortlich von Engeln heute sprechen, so wie es der Islam, das Judentum und das Christentum seit eh und je gemacht hat.
Also ich würde vielleicht für mich sozusagen auf die Formel bringen, was ist in unserer kirchlichen Verkündigung, in unserer Weise, wie wir von Gott sprechen, wie wir von Jesus Christus sprechen, was ist da gründlich schiefgelaufen, dass Menschen das als etwas Aufgesetztes, sie Entfremdendes, Abgehobenes, möglicherweise sogar Abstoßendes erfahren haben und dass sie dann auf Engels Vorstellungen angewiesen sind.
Ja, was ist schiefgelaufen? Offensichtlich fehlt eine gewisse Nähe.
So, also eine Nähe, ein Gefühl, das war ja ein Cantus Firmus, nicht wahr, den die anderen beiden Kollegen ja auch immer wieder betont haben. Engelvorstellungen geben den Menschen das Gefühl, ich bin gemeint mit meinem Weg, mit meinem Leben, ganz individuell, ich persönlich bin betroffen. Das ist für mich auch alles Teil einer gesunden, reifen, auch selbstkritischen Gottesbeziehung. Dafür brauche ich sozusagen keinen Rückgriff auf die Bilderwelt, auf die Symbolwelt der Engel. Aber ich respektiere selbstverständlich, dass Menschen das benutzen, dass Menschen das brauchen und würde gerne eben über diesen Weg mit ihnen auch ins Gespräch kommen. Ich will ja eben gerade nicht urteilen, sondern verstehen. Das heißt also, wenn mir eine solche Position beschrieben wird, eine solche Vorstellung beschrieben wird, frage ich immer wieder, was macht das mit dir? Woher kommt das? Warum brauchst du das? Und dasselbe würde natürlich auch für meinen Gottesglauben gelten. Auch da muss ich Rechenschaft über meine Motive, über meine Intentionen und so weiter ablegen. Also in ein Kommunikationsgeschehen eintreten. Das ist mir wichtig.
Ich möchte zum Schluss eine Frage stellen, die überhaupt nicht zynisch klingen soll. Seit 20 Jahren, Herr Murken, reden wir von der Rückkehr der Engel. Hat das nun die Welt, hat das die Menschen zu besseren Menschen gemacht?
Es ist nicht die Frage, ob es sie zu besseren Menschen macht, denn jeder versucht, so gut er kann, sein Leben zu leben und auch seinen inneren Werten zu folgen. Was es tatsächlich eröffnet hat, ist ein Raum von Spiritualität und im weitesten Sinne Transzendenzbezug auf der Basis eines individualisierten, selbstbestimmten und ein Stück entkirchlichten Leben. Insofern ist die Frage, die Herr Kuschel stellt, natürlich schon eine aus der kirchlichen Perspektive. Und wir müssten uns eigentlich über Kriterien einigen, um zu sagen, ob die Wiederkehr der Engel, ob das sozusagen ein Ausdruck von Defizit ist oder ein Ausdruck von Progression, in dem darin es geschafft wird, spirituelle Bedürfnisse zu halten, zu erhalten, aber die Last einer inhaltlichen Dogmatik über Bord zu werfen.
Ich denke, dass Engel in den Menschen heute in Kontext, ich hatte es vorhin schon mal gesagt, in Kontext stellen. Das heißt also, der für uns überlebenswichtige Gedanke der Umwelt, nicht nur ökologisch, sondern politisch, ökonomisch, wir müssen das leisten, diese Welt als Einheit zu denken und zu leben. Und das fällt uns unendlich schwer. Engel sind für mich, und insofern kann ich dem zustimmen, was Herr Murken gesagt hat, die haben eine Progression. Die führen uns in neue Welten hinein, in eine Vernetzung. Letzte Welt. Und diese Welt ist Schöpfung, Gottes Schöpfung.
Herr Kuschel.
Ich beobachte das nicht mit Panik, aber mit einer gewissen Sorge, vor allen Dingen, wenn ich die Aufblähung im kommerziellen Bereich sehe, auf diesem Wellnessmarkt. Da geht es mir dann immer wieder um die Frage, spaltet sich da etwas ab oder kann das integriert werden in eine verantwortliche Lebensführung?
Himmlische Bodyguards, wonach wir uns sehnen, wenn wir an Engel glauben. Das war das Thema heute im SWR Forum mit Karl-Josef Kuschel, emeritierter Professor für Theologie der Kultur und des interreligiösen Dialogs an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Uni Tübingen, Dr. Uwe Wolf, evangelischer Theologe und Kulturwissenschaftler, er lehrt literarisches Schreiben an der Universität Hildesheim, und Professor Sebastian Murken, Psychotherapeut und Religionspsychologe an der Universität Marburg. Herzlichen Dank in die Runde. Durch die Sendung führte Gregor Papsch.